So, nun habe ich den Fußverkehrsbeauftragten der Stadt Leipzig im Gespräch, nämlich Friedemann Görl. Ich begrüße dich.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Ja, es soll um die Fußverkehrsstrategie in Leipzig gehen. Die war ja auch jetzt in den letzten Jahren und auch im letzten Monat Thema häufiger im Stadtrat. Aber es geht natürlich auch um die Gegenwart und Vergangenheit des Zu-Fuß-Gehens in Leipzig. Und ja, zuerst wollte ich dich fragen, du hast ja bestimmt schon verschiedene Städte zu Fuß durchschritten im Laufe deines Lebens. Wie würdest du da Leipzig einordnen? Ich denke da zum Beispiel an den Auwald, der Leipzig auch irgendwie charakterisiert, den man auch ganz gut für so fußläufige Nord-Süd-Verbindungen nutzen kann. Gibt es da unterschiedliche Städtetypen, die man unterscheiden kann?
Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Stadttypen und je nachdem, wie eine Stadt auch aufgebaut ist oder aus welcher Geschichte eine Stadt kommt, hat sie auch natürlich unterschiedliche Auswirkungen auf den Fußverkehr. Also natürlich sind insgesamt kleinere Städte, die kompakter sind, natürlich viel fußgängerfreundlicher als große Städte, die sehr weit ins Land ausgefranst sind, wo die Distanzen viel größer sind, die man zurücklegen muss. Leipzig ist da eher so im guten Mittelfeld. Wir haben eine sehr kompakte Stadtstruktur und auch in der Gründerzeit wurde sehr viel Wert auf gute Infrastruktur für den Fußverkehr gelegt, sodass wir da gut aufbauen können. Vielleicht auch in Leipzig ganz besonders das Passagensystem in der Innenstadt, was ja europaweit auch einzigartig ist, dass man von Nord nach Süd, von Ost nach West auch trockenen Fußes durch die Stadt flanieren kann. Das sind so vielleicht Eigenarten, die es in manch anderen Städten nicht gibt. Leipzig natürlich auch nochmal ein besonderer Fall, dass der Auwald sehr nahe liegt, dass man auch natürlich Freizeitwege zu Fuß direkt vom Stadtviertel ins Grüne führen kann, ohne dabei weite Distanzen zurücklegen zu müssen. Das sind sozusagen Dinge, die es bei uns gibt, die vielleicht manch andere Städte nicht haben.
Das ist ja auch so eine geschichtliche Entwicklung. Ich habe mal eine alte Leipziger Volkszeitung von 1929, glaube ich, jetzt gelesen und da wurde so ein Weg um den Innenstadtring zu Fuß beschrieben, was man da so sieht. Das ist eigentlich ganz interessant, dass sich Leipzig ja erstmal von so einem Zentrum entwickelt hat, wo dann die Dörfer sozusagen das Einzige waren, was da noch so fußläufig zu erreichen war. Das ist ja ganz interessant, dass die Städte sich alle ja historisch wahrscheinlich unterschiedlich so entwickelt haben.
Ja, klar, es ist, früher ist natürlich, sind die Ausflugsziele dann die Stadtviertel gewesen, die man heute kennt. Also das ist man dann aus der Leipziger Innenstadt nach Reutnitz zum Kaffeetrinken gepilgert, gewandert, dann aber damals noch nicht nur auf befestigten Wegen, sondern da waren die Dörfer teilweise auch noch sozusagen räumlich getrennt durch Grünanlagen oder durch Natur. Das ist natürlich jetzt alles enger, kompakter zusammengerückt. Die Stadt hat sich ausgeweitet vom Stadtzentrum aus in alle Himmelsrichtungen. Manche Verbindungen sind damit zu Fuß vielleicht schlechter geworden oder sind jetzt sozusagen urbaner. Aber auch das hat Potenziale.
Es soll viel sumpfige Gegenden früher gegeben haben. Ja, als Fahrradfahrer und wohl auch als Fußgänger hat man ja im Hinterkopf immer so ein Netz gut nutzbarer Verbindungen, also die man so gewohnt ist zu fahren. Zum Beispiel, dass man vielleicht eher so über Leuschnerplatz fährt, wenn man von West nach Ost fährt, anstatt über Hauptbahnhof oder ja, es sind auch persönliche Präferenzen. Welche Rolle spielt denn so ein Netz von Verbindungswegen in der Fußverkehrsstrategie für Leipzig?
Ein sehr wichtiges, weil das ist, glaube ich, so ein Element, was momentan noch gar nicht so starke strategische Beachtung hatte oder also hat, aber nicht bloß in Leipzig, sondern generell in der Fußverkehrsplanung, dass wir bei Fußverkehr immer bloß von super kleinräumig denken und zwar nämlich nur von einem Hausblock zum nächsten und dann kommt die Straße, wo man schon wieder queren muss. Aber Fußverkehr muss auch viel größer gedacht werden, damit ich auch wirklich Netze habe, dass ich gerne zu Fuß zurückgehe, vielleicht auch mal 10 Minuten zu Fuß laufe oder zur nächsten Haltestelle. Und dazu brauche ich, wie alle anderen Verkehrsarten, auch gute Fußverkehrsnetze, die mir es ermöglichen, sicher, barrierefrei auch in der Stadt voranzukommen. Und da ist vielleicht Fußverkehr dann noch eine Eigenart, dass wir natürlich die Wege bevorzugen, die am einfachsten oder am schnellsten sind. Also die Umwegigkeit, also man wird zu Fuß noch weniger gewillt sein, Umwege zu gehen, als zum Beispiel mit dem Auto. Wenn da eine Umleitung ausgeschildert ist, dann folgt man der halt zähneknirschend. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, da wird jede Ecke abgeschnitten und über die Grünanlage teilweise gelaufen, um noch ein paar Meter einzusparen. Da muss man darauf achten, dass man wirklich so gut es geht am Menschen bleibt und Angebote schafft, die es ermöglichen, direkt von A nach B zu kommen.
Nun bist du Fußverkehrsbeauftragter und diese Stelle gibt es in Leipzig auch noch nicht so lange, wie auch in anderen Städten gibt es auch nicht so häufig solche Stellen. Beschreib doch vielleicht mal deine Tätigkeit. Ich vermute, im Alltag hat das viel mit so Verkehrswegeplanung zu tun, aber vielleicht doch auch mit dem ein oder anderen Schlagloch oder sowas wie Reparaturen an Fußwegen, oder wie ist das aufgestellt?
Ja, ich sage immer, das ist so zweierlei Dinge sind, die tägliche Arbeit ausmachen. Einmal die strategische Planung, also wie alle anderen Verkehrsarten auch, braucht Fußverkehrsplanung auch eine strategische Einordnung. Allein um zu wissen zum Beispiel, wo fängt man an und wo hört man auf. Also es gibt super viele Maßnahmen in unserer Stadt, die notwendig sind, von kaputten Gehwegen bis hin zu fehlenden Querungsstellen. Wo muss ein Zebrastreifen hin? Wo ist vielleicht eine Fußgängerzone in Zukunft denkbar? Das alles kann und muss sozusagen durch eine strategische Planung begleitet werden. Und der erste Aufschlag dazu war dann auch jetzt die im Oktober verabschiedete Fußverkehrsstrategie. Es wird aber auch im nächsten Jahr dann der Fußverkehrsentwicklungsplan geben, der das dann nochmal ein bisschen Maßnahmen konkret untersetzt. Das sind so strategische Planwerke, die bei uns laufen. Die zweite Säule ist tatsächlich das Alltagsgeschäft, wenn es darum geht, konkrete Bauprojekte zu begleiten, also wenn es eine Planung für eine neue Straße, für eine neue Haltestelle, für einen B-Plan gibt, sozusagen, dass da auch die Expertise des Fußverkehrs einfließt und dass man sagt, okay, wie kann die Planung noch verbessert werden oder noch verändert werden, damit der Straßenquerschnitt oder die Verkehrsplanung jetzt noch fußgängerfreundlicher wird. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Alltagsgeschäft, wenn Bürger und Bürgerinnen oder Fraktionen oder Bürgervereine sich sozusagen mit Anliegen an die Verwaltung stellen, die Fußverkehrsbelange betreffen. Also da, wo es dann darum geht, okay, bei mir vor der Haustür ist die Gehwegplatte lose, was kann gemacht werden, etc. Das sozusagen schlägt hier auch auf.
Jetzt wünscht man sich den öffentlichen Raum ja manchmal so als Fußgänger auch wie so eine Art öffentliches Wohnzimmer. Das kommt zum Beispiel bei dem Parking Day, der immer jährlich jetzt stattfindet, zum Ausdruck, dass da Leute die Parkplätze besetzen und sozusagen sich dann gemütliches Plätzchen einrichten. Und mir ist jetzt auch in der Corona-Krise aufgefallen, dass dieser öffentliche Raum natürlich auch irgendwie ganz wichtig ist, zum Beispiel eben in der Corona-Krise, da konnte man ja nicht mehr so einfach auf Toilette gehen als Fußgänger in den Cafés, weil die eben zu waren. Wahrscheinlich wäre das aber auch schwierig gewesen, da öffentliche Toiletten stattdessen zu haben. Die sind ja eigentlich nicht so zahlreich in Leipzig. Spielt das in deiner Arbeit auch eine Rolle? Also der öffentliche Raum als öffentliches Wohnzimmer, wie man ihn eigentlich einrichtet? Oder der tatsächlich auch sowas wie öffentliche Toiletten?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man den Fußverkehr in der Stadt fördern will, dann muss man das alles mitbedenken. Da geht es nicht bloß darum, eine Verkehrsanlage zu planen, die die optimalen Bedingungen hat, um schnell von A nach B zu kommen, sondern da geht es natürlich auch um Qualitäten. Also ich laufe natürlich dort gerne oder lieber lang, wo ich vielleicht auch mal einen Baum habe oder eine Bank zum Hinsetzen. Aber auch solche Gestaltungselemente wie Toiletten gehören natürlich auch zum öffentlichen Raum dazu. Da sind wir auch in sehr starker Absprache oder in Kooperation mit dem Stadtplanungsamt. Da gibt es in Leipzig auch einen Fachbereich, der sich konkret um den öffentlichen Raum kümmert, die sozusagen dann noch verstärkt hat den Blickwinkel auf Ausstattung und Qualität und Gestaltung legen, wo es genau darum geht, okay, wo müssen die Toiletten hin, wo sind in Leipzig noch überall Papierkörbe notwendig etc. Das sind sozusagen alles Fragen, die man auch klären muss, die auch noch verstärkt eine Rolle spielen müssen. Da ist Leipzig, wenn man allein an das Thema der Papierkörbe denkt, ist noch viel ausbaufähig. Genau, das sind sozusagen alles Themen, die müssen auch getan werden, um Fußverkehr adäquat zu fördern.
Ja, ich wohne jetzt seit 1995 in Leipzig. Leipzig und seitdem hat man natürlich auch einige Veränderungen im öffentlichen Raum wahrgenommen. Einerseits hat der motorisierte Individualverkehr zugenommen, also ja, so ein Trabi oder so ein Wartburg, die damals vielleicht noch häufiger im Stadtbild zu sehen waren, die waren halt auch nicht so hochgebaut wie so ein SUV, die häufig da auf den heutzutage halt auf den Parkplätzen stehen, oft auch sehr hoch sind und so verdunkelt. Das stört mich auch manchmal als Fußgänger, dass man dann, wenn man auf die Straße tritt, ist da so ein abgedunkeltes Auto, was sehr hoch ist. Also es gibt halt so individuell immer so Dinge, die einen stören. Vielleicht kann man da für manche Dinge auch keine Lösung so richtig finden. Das andere, was mir aufgefallen ist, dass halt diese Unterführungen und Überführungen, wie zum Beispiel am Leuschnerplatz oder an der Blechbüchse, so eine ganz markante Überführung, verschwunden sind. Ja, wie werden sich die Straßen denn als gestaltbarer Raum in der Zukunft vielleicht auch ändern? Also jetzt hatte ich sowas wie Parkplätze oder eben sowas wie Querungen angesprochen.
Na, vom Grundsatz erstmal ist es natürlich immer schwierig, auf alle Trends einzugehen in der Verkehrsplanung, weil grundsätzlich, wenn man vor allen Dingen Straßenquerschnitte festlegt, dann determiniert man diesen Querschnitt für die nächsten hunderte Jahre. Also wir haben sozusagen ja auch bloß den Raum gerade zur Verfügung, den man vor 100 Jahren zum Beispiel in der Gründerzeit gesagt hat, das soll sozusagen der Verkehrsraum werden zwischen den beiden Häuserreihen, die wir hier bauen. Also man hat so eine sehr starke Fahrtabhängigkeit aus der Vergangenheit, also die das dann natürlich schwieriger macht, wenn auf einmal die Mode aufkommt, dass jeder ein Zweit- und ein Drittauto haben muss, am besten noch ein SUV. Das kann der Verkehrsraum oder der öffentliche Raum dann gar nicht mehr wahrnehmen oder aufnehmen. Das kann man nur verlieren sozusagen. Deswegen muss man natürlich immer gucken, was ist überhaupt möglich, welche Verkehrsleistungen können in diesem vorhandenen Querschnitt überhaupt abgewickelt werden und was passt dazu. Und da ist sozusagen auch die Stadtverwaltung, wie auch natürlich der Stadtrat, der Meinung, dass insgesamt der Umweltverbund natürlich das viel stärker gewährleisten kann, dass Mobilitätsbedürfnisse in unserer Stadt mit dem vorhandenen Raum und mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen abzudecken. Also dass wir sozusagen dieses Mobilitätsbedürfnis nur durch einen guten ÖPNV flankiert mit Rad- und Fußverkehr abdecken können. Und dass sozusagen der motorisierte Individualverkehr natürlich in der Zukunft nicht mehr so eine starke Rolle spielen kann, wie es momentan noch der Fall ist. Insbesondere natürlich dann auch der ruhende Verkehr, angesprochene ja, Autos, die dann verstärkt durch noch höhere Zulassungszahlen die Straßenräume zustellen. Das muss sozusagen, wenn es darum geht, den Raum zu verteilen, ist natürlich das eine Verhandlungsmasse, die am ehesten sozusagen weg muss, weil es geht in erster Linie darum, zu gewährleisten, wie der fließende Verkehr vorankommt, also sei es durch ÖPNV, Fuß, Rad und auch Kfz, und in zweiter Linie sich dann erst Gedanken stellen muss, wie stellt man jetzt ein privates Fahrzeug ab. Die angesprochenen Querungsmöglichkeiten am Ring mit dem sogenannten blauen Wunder, was viele Leipziger und Leipzigerinnen ja immer noch ein bisschen hinterher trauern, aber auch die Unterführung, es gibt ja noch eine am Astoria. Das sind halt Dinge, die man mittlerweile verkehrsplanerisch wahrscheinlich nicht mehr, also baut man so nicht mehr und deswegen auch der Unterhalt, wenn es darum als es darum ging, dass ob man es jetzt saniert, man zu dem Punkt gekommen ist, dass man es dann doch lieber rückbaut, also das blaue Wunder zum Beispiel. Man muss dazu auch wissen, dass die Intention des, der Fußgängerbrücke am Gürtelring eher die war, die Verkehrsarten voneinander zu trennen. Also die Brücke wurde nicht für Fußgänger gebaut, sondern die Brücke wurde dafür gebaut, dass der Kfz-Verkehr ungehindert vom Fußverkehr schnell durch die Stadt geleitet werden kann. Also das muss man ehrlicherweise schon dazu sagen, dass es kein Bauprojekt für den Fußverkehr war, sondern ein Bauprojekt für den Kfz-Verkehr. Wenn man bei Wikipedia zum Beispiel die autogerechte Stadt eingibt, den Artikel, dann wird man als Beispiel für die autogerechte Stadt ein Bild vom Leipziger Gürtelring mit dem blauen Wunder sehen. Sodass man sozusagen dann zur Fußball-Weltmeisterschaft war das, glaube ich, gesagt hat, wir sanieren das Blaue Wunder nicht nochmal, sondern es wird rückgebaut und der Fußverkehr kommt wieder auf die Ebene 0, also auf die ebenerdige Ebene und kann dort queren, weil man auch natürlich auch Probleme hätte, dass nach heutigen Gesichtspunkten Unterführung wie Überführung alle noch mit einem Fahrstuhl oder mit sehr langen Rampen ausgestattet werden müssten, damit auch die Barrierefreiheit gegeben ist. Und solche Rampen in dieser Dimension würden den gesamten Gürtlerring noch zustellen und Aufzüge sind meistens im Unterhalt überhaupt nicht darstellbar. Also die sind, gerade wenn sie unter freiem Himmel stehen, ständig kaputt unter dem Vandalismus ausgesetzt.
Ja, da haben wir schon einen guten Übergang. Welche Rolle spielen eigentlich Barrieren für zum Beispiel Rollstühle und Ähnliches in deiner Arbeit? Also die Idee der Inklusion, dass Hindernisse da, wo sie vermeidbar sind, auch vermieden werden sollten?
Mhm. Natürlich eine sehr starke. Also Fußgänger oder Fußgängerinnen sind wir natürlich alle, aber manche Statusgruppen sind natürlich, muss man noch stärker in den Fokus nehmen als andere. Da zählen natürlich Kinder und Jugendliche auf ihren Schulwegen zum Beispiel dazu, aber auch ältere Menschen bzw. Menschen mit Behinderung oder körperlichen Beeinträchtigung, die natürlich ein viel höheres Bedürfnis nach adäquaten, barrierefreien Verkehrsanlagen haben, sodass wir natürlich bei jeder Neuanlage auch darüber schauen, ob die Verkehrsanlage barrierefrei ist, ob die Bordsteinabsenkungen an der richtigen Stelle sind, etc. Meistens sind es dann auch viele kleine Dinge, die aber ungeheuer wichtig sind. Also eine Bordsteinabsenkung mag zwar trivial und klein erscheinen, aber für den Mensch, der sozusagen darauf angewiesen ist, an dieser Stelle die Straße zu queren, ist eine fehlende Bordsteinabsenkung so ein großes Hindernis, dass die Teilhabe am Leben sozusagen nicht gewährleistet werden kann, wenn die nicht da ist, sodass man natürlich solche Dinge auf jeden Fall stark in den Fokus nehmen muss, um allen Menschen in der Stadt ihre Teilhabe zu gewährleisten.
Jetzt stecken da auch ganz schöne neue Ideen mit drin in der Fußverkehrsstrategie, zum Beispiel die Flaniermeilen. Kannst du das mal beschreiben?
Das ist so ein bisschen die Idee, Fußverkehr in tatsächlichen Netzen zu denken, dass es auch darauf hinausläuft, über mittlere Distanzen, die Pariser Bürgermeisterin verwendet da das Wort der 15-Minuten-Stadt, im deutschsprachigen Jargon ist es eher die Stadt der kurzen Wege, dass man auf diesen Distanzen es schafft, Fußverkehr auch linear auf Achsen zu bevorrechtigen oder eine Verkehrsanlage hat, die nicht an jeder Straßenkreuzung aufhört. Und dann auch Hauptrouten hat. Also man wird ja auf jeden Fall, jeder kennt, dass es Straßen gibt in Leipzig, die natürlich mehr frequentiert werden als andere. Also eine Karl-Liebknecht-Straße ist natürlich höher frequentiert als die parallel liegende Kochstraße oder die Bernhard-Göring-Straße, sodass es sozusagen auch Verkehrsachsen für den Fußverkehr gibt, die eine höhere Bedeutung hat in ihrer Präferenz, die zum Beispiel auszubauen oder zu sagen, hier braucht der Fußverkehr mehr Platz. Und diese Flaniermeilen sind sozusagen der methodische Überbau, zu sagen, das sind Hauptrouten für den Fußverkehr, wo wir noch viel mehr tun müssen, weil hier Fußverkehr eine viel höhere Bedeutung hat, weil zum Beispiel die Randnutzung viel höher ist, weil da ganz viele Geschäfte sind, weil da eine Kindergarten, ein Altenheim oder eine öffentliche Einrichtung oder Haltestellen sind. Da müssen wir viel mehr machen als das Mindestmaß für die Gehwegbreite zum Beispiel.
Ja, jetzt gibt es die Fußverkehrsstrategie. Gibt es denn dafür auch so einen Zeitplan? Was sind da die nächsten größeren Schritte oder geht das jetzt so Schritt für Schritt sozusagen?
Insgesamt ist die Fußverkehrsstrategie erstmal die Idee, generell die Zielsetzungen für die Stadt festzulegen. Also abseits von konkreten Zeitraum, sondern das ist die Strategie, auf die die Stadt für die nächsten Dekaden zuarbeitet. Also das sind sozusagen die übergeordneten Ziele. Das ist natürlich gut und richtig, das zu haben, aber dann muss man natürlich, der nächste Schritt ist jetzt, die Maßnahmen konkret zu werden. Und da ist sozusagen dann erst der Fußverkehrsentwicklungsplan, der versucht, diese Strategie nochmal kleinräumiger oder abrechenbarer für die nächsten Zeit mit Maßnahmen zu untersetzen. Und das wird sozusagen erst im nächsten Jahr erfolgen. Wir sind natürlich trotz dessen schon dabei, auch jetzt schon Maßnahmen umzusetzen oder Dinge auch zu verändern. Da hat die Strategie auch schon erste Impulse, will die setzen, zum Beispiel das Zebrastreifenprogramm, wo es darum geht, zum Beispiel 100 neue Zebrastreifen für Leipzig zu bauen, wo wir auch schon die ersten gebaut haben, beziehungsweise auch zum Beispiel jetzt im November noch zwei weitere an der Nürnberger Straße und in Engelsdorf, an der Engelsdorfer Straße tatsächlich eröffnen werden.
Wo gehst du am liebsten lang in Leipzig? Kann man das so sagen? Das ist mal eine schwierige Frage, aber.
Am meisten geht man dort lang, wo man wohnt, wo man die täglichsten Wege alle zurückgeht. Insgesamt würde ich aber sagen, da, wo es eine attraktives Umfeldgestaltung gibt. Und das hängt meistens damit zusammen, dass es Lebendigkeit gibt. Also wo viele Läden da sind, wo Urbanität vorherrscht, wo man gerne sich mal hinsetzt und verweilt. Das sind auf jeden Fall eher dann doch die Gründerzeitquartiere, sei es jetzt der Leipziger Westen rund um die Karl-Heine-Straße oder auch in Connewitz an der Bornaschen Straße, wo man gerne einfach sich aufhält, flaniert und isst.
Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch bei Friedemann Göll, dem Fußballverkehrsbeauftragten der Stadt Leipzig.